Wir hören nun die Lesung, und zwar aus der Apostelgeschichte im Kapitel 12. Das ist der Bibeltext, über den ich danach auch die Predigt halten werde. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er nun ihn ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich, zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zu dem Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihm: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Was könnte fesselnder sein als eine spannend erzählte Befreiungsgeschichte? In einer bestimmten Lebensphase habe ich mit großer Liebe die Abenteuergeschichten von Karl May gelesen, diese fesselnden Geschichten. Immer wieder kommt in diesen Geschichten eine Befreiung vor, immer wieder Befreiungsgeschichten. Die Freundschaft von Winnetou und Old Shatterhand beginnt mit einer Befreiung. Aber die berühmteste Befreiung in der Literatur, die stammt wohl nicht von Karl May, sondern meiner Meinung nach von Alexandre Dumas. Dazu passt das Bild, das wir jetzt gleich auf der Projektionsfläche sehen. Ahnt jemand, was für eine Burg das ist? Bitte? Château d'If, genau. Das Château d'If, das ist die berühmte französische Gefängnisinsel, die eine wichtige Rolle spielt in dem Roman Der Graf von Monte Cristo. Ganz kurz zusammengefasst, diese Geschichte. Betrogen von seinen vermeintlichen Freunden landet der junge Seemann Edmond Dantès auf dem Château d'If, also auf dieser Gefängnisinsel. Flucht von dort ist schier unmöglich. Nach 14 Jahren zermürbender Haft denkt Dantès an nichts anderes mehr als an Selbstmord. Da wecken ihn Klopfgeräusche aus seiner Lethargie. Diese Geräusche stammen von einem Mitgefangenen, dem Abbé Faria. Der hat sich beim Graben eines Fluchttunnels verrechnet und landet ausgerechnet in der Zelle von Edmond Dantès. Gemeinsam versuchen sie jetzt, den Fluchttunnel fortzuführen. Quälend langsam geht das voran, und das ist eine zugleich fesselnde und ungemein auf die Folter spannende Geschichte. Aber die beiden haben mit ihrem Tunnel keinen Erfolg. Der Abbé Faria erleidet einen Schlaganfall, und kurz vor seinem Tod vertraut der Dantès noch das Geheimnis von einem sagenhaften Schatz auf der Insel Monte Cristo an. Und darauf folgt dann die spannendste Szene. Der tote Abbé wird in einen Sack eingenäht. Der soll ins Wasser, ins Meer geworfen werden. Aber es gelingt Dantès in einem unbeobachteten Moment, die Stelle des Toten im Leichensack einzunehmen. Und so wird der lebendige Dantès ins Meer geworfen. Und er kann sich aus dem Sack befreien, wird von Schmugglern aufgefischt und die abenteuerliche Geschichte nimmt von neuem ihren Lauf, bis Dantès schließlich als sagenhaft reicher Graf von Monte Cristo in seine Heimat zurückkehrt und dort nimmt er grausame Rache an denen, die ihn damals betrogen haben. Ich finde, an Spannung kann es der Bericht von der Befreiung des Petrus ganz gut mit diesem Literaturklassiker aufnehmen. Auch Petrus ist ja aus bösartigen Motiven eingesperrt worden. Der König Herodes, das ist der Sohn des Kindermörders, wollte sich damit beliebt machen bei den führenden Leuten in Jerusalem. Und auch Petrus landet in einem Gefängnis, aus dem die Flucht schier unmöglich ist. Er wird nicht doppelt und dreifach bewacht, sondern 4x4 Wachen halten ihn fest. Er ist mit Ketten an einige dieser Wachen gefesselt und seine Zelle wird von einem eisernen Tor verschlossen. Und dann steht plötzlich mitten in der Nacht ein Engel vor Petrus. Und obwohl nun gleißendes Licht die Zelle erfüllt, muss der Engel Petrus erst einmal heftig anstoßen, damit er aufwacht. Als Leser hält man den Atem an. Ja, werden denn die Wachen nichts merken von dem, was jetzt gerade passiert? Aber nun geht alles wie von Zauberhand. Die Ketten fallen ab, die Tore öffnen sich von selbst, eine Wache nach der anderen wird durchschritten, bis Petrus im Freien steht. Großes Kino. Und doch, man hört diese Geschichte ein bisschen verlegen, denn was soll die eigentlich? So spannend wie die erzählt ist, sie ist doch irgendwie auch eine Zumutung. Es wird ja ganz schön dick aufgetragen mit all den Ketten und Wachen und Eisentüren, mit wundersamer Engelserscheinung und traumwandlerischer Befreiung. Muss man das eigentlich glauben? Ich gebe zu, mir fällt das nicht leicht. Ich habe meine Karl-May-Phase hinter mir und ich kann ganz gut zwischen Abenteuergeschichten und echten Möglichkeiten unterscheiden. Aber glücklicherweise stellt mich diese Geschichte ja in gute Gesellschaft, denn Petrus kann es auch nicht glauben, was da passiert. Der hält das Ganze für eine Vision. Und die Gemeinde, die doch um Befreiung betet, die hält das Wunder vor ihrer Haustür für eine Spinnerei. Du bist ja von Sinnen, du bist ja verrückt, sagen sie der Magd. Und die ist tatsächlich so verwirrt, dass sie Petrus erstmal draußen vor der Tür stehen lässt. Was hat es auf sich mit dieser Geschichte? Wenn der Herr die gefangenen Zions befreit, so werden wir sein wie die Träumenden. So haben wir es vorhin aus Psalm 126 gehört. Ob sich hier in dieser Geschichte wohl auch Traum und Wirklichkeit vermischen? Das sollte uns jedenfalls nicht den Blick für die Wirklichkeit verstellen. Und damit meine ich die Wirklichkeit der Gemeinde. Die befand sich in einer schweren Phase. Es hatte so viel Aufbruch gegeben für diese Gemeinde. So viele Menschen waren fasziniert von dem Evangelium. So viel hatte sich bewegt. Jeden Tag waren neue Menschen dazugekommen. Aber mittlerweile hatte sich das Blatt gewendet. Erst einmal waren in der Gemeinde selber Spannungen aufgekommen. Und bei diesen Spannungen ging es vor allem ums Geld. Die Apostelgeschichte erzählt mehrfach davon. Und auch das erzählt sie, dass die Gemeindeleitung und vor allem Petrus mit diesen Spannungen eigentlich völlig überfordert waren. Aber dann kam dazu, dass es auch Spannungen von außen gab. Die Sympathie, mit der so viele Menschen der neuen Gemeinde in Jerusalem begegnet waren, die war mittlerweile umgeschlagen in Skepsis, ja in Abneigung. Und so jemand wie Herodes hat das schnell gemerkt und hat das für sich ausgenutzt, hat die Gemeinde zusätzlich unter Druck gesetzt, hat angefangen zu foltern und zu töten. Der gefangene Petrus macht eigentlich sehr anschaulich, wie das alles auf die Gemeinde gewirkt hat. Denn die ganze Gemeinde ist ja gefesselt, und zwar im schlechtesten Sinn des Wortes. Sie kommt nicht mehr von der Stelle, sie sitzt fest. Dazu muss man gar nicht auf die abenteuerliche Festung sehen, in der Petrus steckt. Man kann dafür vielmehr auf die feste Burg sehen, hinter der sich die Gemeinde jetzt verbarrikadiert. Pfingsten ist lange her. Pfingsten, das war das große Befreiungsfest für die Kirche. Da war die kleine Gemeinde ganz aus dem Häuschen. Da hatte sie sich hervorgewagt mit der Botschaft von der Auferstehung, vom Sieg des Lebens. Da hatten sie sich nicht gescheut, an die Öffentlichkeit zu gehen, mit den Menschen zu sprechen. Hatten sich nicht gescheut, von ihrem Glauben zu reden. Hatten den Kontakt gesucht, hatten auch Auseinandersetzungen gesucht, um das weiterzugeben, was sie mit Jesus erlebt haben und was er für sie bedeutet. Sie waren ganz aus dem Häuschen. Aber jetzt stecken sie alle wieder drin im Haus. Die Fenster und Türen sind verschlossen und werden bewacht. Drinnen wird zwar gebetet und Gottesdienst gefeiert, aber wenn es an die Tür klopft, dann bleibt die erstmal zu. Dann wird erst einmal genau nachgeforscht, wer denn davor steht und ob man den oder die reinlassen kann. Vorsichtig ist sie geworden, eingeschüchtert, die Gemeinde in Jerusalem. Sie betet zwar und sie hofft zwar, aber sie traut ihrer eigenen Hoffnung nicht. Jedenfalls nicht so viel, dass sie die Tür offen hält. Die Gemeinde ist eigentlich genauso verschlossen wie das Gefängnis, in dem Petrus sitzt. Jetzt muss man ja ehrlich sagen, das ist ja auch wohl klar, denn es gibt ja eine reale Gefährdungslage. Es sind ja nicht nur so ein paar spöttische Bemerkungen, die sie sich anhören müssen, ein paar dumme Witze auf der Straße, sondern wie gesagt, Herodes hatte foltern lassen. Herodes hatte Jakobus, den Bruder des Johannes, schon töten lassen. Da muss man ja vorsichtig sein. Macht die Gemeinde nicht genau das Richtige, wenn sie sich jetzt auf das Gebet besinnt? Ja, sicher. Sie kann sich ja nicht auf ihren ehemals so guten Ruf verlassen. Gut ist das und richtig ist das, dran ist das, dass sie betet und auf Gottes Hilfe setzt. Aber wenn wir sie so sehen, die Gemeinde in Jerusalem, dann ist ihr Rückzug ins eigene Haus, ihre Verschlossenheit doch so etwas wie eine Zustimmung zu den Fakten, die Herodes geschaffen hat. Die Gemeinde sieht gebannt auf ihre schwierige Lage und sie bestätigt ihre schwierige Lage durch die eigene Haltung. Sie lässt sich fesseln durch diese äußeren Gegebenheiten. Und sicherlich ist sie auch geschwächt von den Spannungen und von den Fehlentwicklungen in den eigenen Reihen. So schaut sie gebannt auf die besorgniserregende Entwicklung und bleibt im Haus. Und aus dem Haus ist sie nicht so leicht wieder rauszukriegen, obwohl Gott schon längst gehandelt hat. Petrus steht frei vor der Tür. Er selbst weiß nicht wie. Aber die Gemeinde hält ihn für einen Engel. Und damit ist nicht ein Befreiungsbote gemeint, sondern so ein Trugbild, eine Vision. Das ist er nicht wirklich da vor der Tür. Das bildest du dir nur ein. Es braucht einige Überzeugungskraft, bis die Gemeinde das glauben kann. Unser Gebet ist erhört. Und dann finde ich bemerkenswert, wie es weitergeht. Denn Petrus erzählt der Gemeinde ja nicht nur von seiner eigenen Befreiung, sondern er will, dass die Gemeinde nun auch selbst wieder vor die Tür kommt. Und zwar zunächst einmal zu den Häusern der anderen, die sich auch versteckt halten. Sie sollen raus aus dem Haus und zu Jakobus gehen, dem Bruder von Jesus, und den anderen, die sich auch versteckt haben, und ihnen das sagen. Verkündet, was Gott getan hat. Sagt das weiter. Und auch Petrus macht das so. Die schlimme Erfahrung der Gefangenschaft, die führt nicht bei ihm zum Rückzug, sondern er bleibt in der Öffentlichkeit und verkündigt seinen Glauben. Leichtsinnig ist er dabei nicht. Jerusalem meidet er für einige Zeit. Aber er bleibt eben an der Öffentlichkeit. Er redet weiter von dem, was er erlebt hat. Ist das vielleicht ein bisschen gegen den Strich dieser Geschichte gepredigt? Der Hauptgedanke in der Apostelgeschichte ist wohl doch eher die wunderbare Befreiung des Petrus aufgrund des Gebets der Gemeinde. Aber mich spricht das eben besonders an. Der Auftrag der Gemeinde ist es, befreit zu leben und öffentlich davon zu reden, dass Christus uns frei macht. Heute reichen uns oft schon viel kleinere Anlässe als das, was damals die Gemeinde in Jerusalem erlebt hat, dass wir uns zurückziehen, dass wir sozusagen auf sicherem Terrain uns bewegen, nämlich in den eigenen vier Wänden unserer Kirchen. Da ist aber der Weg nicht weit, dass wir festsitzen, dass wir uns fesseln lassen, wie auf einer Insel, wie auf der festen Burg des Château d'If. Aber das ist unser Auftrag, gerade in der methodistischen Tradition, dass wir unseren Glauben offen vertreten, dass wir fröhlich dazu einladen. Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt im vergangenen Sommer, dass wir als Gemeinde uns so ein bisschen vor die Tür haben schubsen lassen, als wir das Power Festival draußen auf dem Marktplatz gemacht haben. Also das war doch schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Was passiert da eigentlich? Wie wird uns da gehen? Wird das funktionieren? Sollen wir das wirklich machen? Das sind jetzt meine eigenen Gedanken, die ich gehabt habe. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. Und ich bin froh, dass wir uns haben schubsen lassen und das ausprobiert haben und erlebt haben, ja, das ist eine gute Möglichkeit. Wir können damit viele Leute in unserem Ort erreichen. Wir können einen schönen Tag miteinander haben und wir können dabei von unserem Glauben reden. Jemand hat mich nicht nach dem Ereignis, sondern mittendrin gefragt, Rainer, du wolltest doch predigen. Und ich habe gesagt, ich habe doch gepredigt. Es war gar nicht aufgefallen, dass ich gepredigt habe, da vorne in dem Zelt. Aber ich habe mich auch bemüht, so zu reden, dass es nicht wie eine Kanzelpredigt klingt. Ich fand, es war eine tolle Möglichkeit, die wir da wahrgenommen haben. Und es ist schön, dass wir im nächsten Jahr diese Möglichkeit noch einmal haben. Und ich will schon jetzt dazu ermutigen, dabei zu sein. Und auch der Alpha-Kurs, naja, den machen wir hier in unseren eigenen Mauern, ist aber auch eine Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die fragen, wie ist denn das mit dem Glauben? Ist da was für mich dabei? Ist das etwas, das auch für mich wichtig sein könnte? Es wäre schade, wenn wir uns zwar fesseln lassen von einer Befreiungsgeschichte, wie die Petrus erlebt hat, aber in Wirklichkeit dann doch in den eigenen Mauern bleiben und uns nicht vor die Tür trauen. Weltweit haben die Methodisten dieses Motto, ich sage es nochmal auf Englisch, Open Hearts, Open Minds, Open Doors, the people of the United Methodist Church. Das heißt offene Herzen, offener Sinn und offene Türen, die Menschen der evangelisch-methodistischen Kirche. Darauf lasst uns achten, dass wir mit offenen Herzen und offenem Sinn die Wunder Gottes wahrnehmen. Und darauf lasst uns achten, dass die Tür offen bleibt, nicht nur für die, die rein wollen, sondern offen auch für uns selbst, damit wir nicht festsitzen, sondern unseren Glauben vor die Tür bringen. Amen.